Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und ich begrüße alle zu einer neuen Update-Episode. Update Nummer 19 und wir haben viele Lieblingsfilme von uns zum Beispiel in den News dabei. Zum Beispiel gucken wir uns an, was macht denn Parasite, unser Review-Film der letzten Woche, denn eigentlich so gerade in den USA, wie läuft das Ding da, wie geht's dem denn da, Übersee? Und unser Lieblingsthema Kingsman, Kingsman 3, auch in dieser Sendung gibt's mal ein Update, wie sieht es denn um diese Fortsetzung aus? Und Joker läuft gerade omnipräsent im Kino, aber wie sieht's denn mit The Batman aus, der bald in den Startlöchern steht? Bei den Trailern wird's wild, Wildwasserabenteuer in Form von Doolittle und Jungle Cruise. Da gibt's endlich zwei Trailer davon, die gucken wir uns natürlich gerne einmal an. Weiterhin dabei, Peter Rabbit 2 steht hier in Kontrast zu The Outsider, einer weiteren Stephen King-Verfilmung in Serienform. Und das alles überschattende Thema Star Wars Episode Nr. 9. Dieses Jahr in den Kinos. Wir haben den Teaser hier schon in der Sendung gehabt. Jetzt der Final Trailer. Sind wir natürlich super gespannt. Ihr dürft es auch sein. Bleibt auf jeden Fall dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Eine neue Update-Folge und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, an meiner linken Seite hat sich jetzt in dieser Episode vielleicht ein bisschen was getan. So, Achtung, und das ist jetzt der Punkt, wo die Zuhörer uns förmlich an den Lippen kleben, ja? Und die Zuschauer, die irgendwas machen, actually mal jetzt auf das Video zu gucken. Nee, es ist immer noch Ronny zu meiner Linken und das ist auch gut so, liebe Zuschauer und Zuhörer.
Gott sei Dank, ich dachte schon, ich habe meinen Cue verpasst.
Ich lasse mir halt immer irgendwas einfallen, damit wir zumindest hier nicht direkt beim Intro abhängen.
Das finde ich sehr gut. Alex zu meiner rechten Seite, der sich hier, wie selbst gesagt, immer was Neues einfallen lässt.
Wertungsfrei übrigens, ne? Kann man jetzt gut finden oder nicht?
Ich enthalte mich der Meinung.
Update Nummer 19, fang halt an mit deinem Scheiß, weißt du?
Ja, es freut mich, wie immer hier zu sein, Alex. Wie wollen wir anfangen?
Mit den Trailern, wenn du mich schon so doof fragst.
Okay, warte, lass mich kurz runterscrollen. Lange seid ihr angehäuft.
Meine Güte, das ist aber echt viel, oder?
Heute? Ja, deshalb würde ich sagen, Standardprogramm, Releases.
Fass dich kurz, Junge.
Ja. Was könnt ihr ab heute und nächste Woche in den Kinos betrachten und was kommt vielleicht auch auf den Streaming-Plattformen heraus? Wir fangen mal an, 24. Oktober, heute. Wenn ihr noch schnell Kino-Tickets lösen wollt, dann gerne ab die Post, denn ab heute läuft im Kino Terminator Dark Fate. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton und Co. Ja. Alle wieder dabei. Sogar der Edward Furlong soll irgendwie wieder auftauchen. Mackenzie Davis macht hier ihre Premiere von Tim Miller an der Regie.
Ich bin gespannt.
Die ersten Reviews sind draußen.
Die ersten Reviews klingen erstmal ganz in Ordnung. Und damit ich mitreden kann, muss ich mir ein eigenes Bild machen. Von daher wandere ich, vielleicht nicht heute, aber die nächsten Tage auf jeden Fall ins Kino.
Das klingt super spannend. Ansonsten noch dabei für etwas seichtere Gemüter, Brittany Runs a Marathon. Jillian Bell in der Hauptrolle versucht hier ein bisschen in Form zu kommen. Gleichzeitig nutzt sie das, um ein bisschen wieder mehr ins Leben hineinzufinden, vielleicht auch auf die große Liebe zu stoßen. Man weiß es nicht genau, irgendwann kam der Trailer raus. Wir dachten so,
schön.
Aber eigentlich fand ich den Trailer nicht schlecht und die ersten Reviews, die ich gehört habe, meinten eigentlich so, ja, ist doch ganz nett. Ihr wisst, nett reicht bei uns nicht, deshalb gehe ich mal eins weiter, auch im Kino und hier kommt wieder.
Findest du mich nicht nett?
Auch hier enthalte ich mich meiner Meinung.
Warum schaufel ich mir eigentlich heute mein eigenes Grab?
Ich weiß es auch nicht. An alle Arthouse-Fans und die es werden wollen, ab dem 24. Oktober heute im Kino Bates, ein Film aus England von Mark Jenkin in der Hauptrolle Edward Rowe. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Könnt ihr gerne gucken. Es geht hier um einen Fischer in einem Fischerdorf, der ein bisschen Zwist mit seiner Schwester anfängt. Es geht da um ein Boot. Was ist das Interessante dabei? Das Ding ist komplett auf 16 mm gedreht und vom Regisseur, der auch geschnitten hat, händisch entwickelt worden.
Ist jetzt nicht zwangsläufig ein Qualitätsmerkmal für einen Film.
Alle O-Töne sind im Studio nachträglich eingesprochen worden. Und
vom Regisseur? Nee. Hat er keine Freunde oder
das,
was?
Das auf jeden Fall vom Originalcast, aber der Trailer ist schon, das ist schon richtig Special Interest. Das ist, da kann man, glaube ich, nicht drum rum, um das zu sagen.
Ein Glück, dass du das erwähnt hast hier in der Liste.
Ja, Bait, ich fand es super interessant. Guckt euch mal den Trailer an. Schreibt gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist. Deutscher Beitrag, auch ab heute im Kino, Zorros Solo, ein Film von Martin Buska mit Merde Dinzer und Andrea Sawatzki. Sah nach einer sehr schönen Komödie aus, hat ein bisschen Flüchtlingsthema mit zum mit im Inhalt und schwarzhumorig teilweise und greifst du diese ganze Ausländerfeindlichkeit in so einer Komödie, glaube ich, ganz fein auf. Trailer sah auf jeden Fall witzig aus, hat auf jeden Fall auch so ein bisschen Road-Movie-Charme. Könnte den einen oder anderen gefallen. Alex nickt. Ich fahre fort. 25. Oktober, dann ab morgen auf Netflix zu sehen. Dolemite is my name. Eddie Murphy meldet sich hier mal zurück mit der Charakterisierung von Rudy Ray Moore, der hier in den 70er Jahren so ein bisschen das Blaxploitation-Genre ja mitgeprägt hat. Unter anderem ein Film von Greg Brewer, der dann mit Eddie Murphy demnächst auch Coming to America drehen wird. Also den zweiten Teil von Coming to America, zu Deutsch Der Prinz aus Zamunda. Ja, auch da wird es einen neuen Teil geben, ist für Ende 2020 geplant. Aber das nur am Rande. Ich fahre auch hier fort. Nächste Woche dann im Kino, 31. Oktober, Das perfekte Geheimnis, ebenso ein deutscher Beitrag.
Glaube ich gerade der heiße Scheiß in Deutschland, oder?
Ich glaube auch, der heiße Scheiß, da kommt man nicht drum rum, weil da hat man die ganze deutsche Schauspielriege irgendwie zusammengefercht, im Bus irgendwie nach Potsdam gefahren und da einen Film gedreht. Elias Mbarek, Caroline Herfurt, Florian David Fritz.
Fuck you, Goethe-Buddies.
Wotan Wilke Möhring, Frederik Lau, sowieso überall dabei, Jella Hase, genau, auch hier, Fuck you, Goethe, und Jessica Schwarz auch noch mit an Bord. Thema kam mir so ein bisschen bekannt vor, hat man, glaube ich, in ein, zwei Filmen so gesehen. Kleines Kammerspiel, Komödie, weiß nicht, ob es irgendwie noch ein bisschen tiefer gehender, dramatisch wird. Trailer sieht ein bisschen so nach. Ja.
Es kommt gut an, glaube ich.
Hier viel gut Movie aus.
Ja. Aber die rühren extrem die Werbetrommel tatsächlich.
Denke ich
aber
auch.
Wenn es selbst bei mir aufschlägt.
Oh Gott, dann ist schon... Ja. Dann klingelt das rote Telefon auf jeden Fall. Ansonsten noch dabei, Kontrastprogramm, Scary Stories to Tell in the Dark, Gruselfilm, episodenhaft von André Ovredal und dem Regisseur, sage ich einfach mal, von Trollhunter.
Genau.
2010.
Sagt dem einen oder anderen vielleicht sogar was.
So ein Found-Footage-Troll-Fantasy-Streifen hingeballert.
War überraschend unterhaltsam.
Ja, war in der Tat überraschend unterhaltsam. Meldet sich jetzt hier so ein bisschen mit Mainstream-Kost.
Genau. Ist doch bestimmt produziert von Guillermo del Toro.
Du lehnst dich ganz schön weit aus dem Fenster,
mein Freund.
So wie gefühlt
aktuell jeder Indie-Horrorfilm, der gerade erscheint, oder?
Aber ja, pure Zustimmung.
Ha. Ich wusste es nicht übrigens. Ich habe mich das jetzt einfach... Nein, es war geblüfft.
Das ist sowas von gelogen. Aber ja, Guillermo del Toro hier mitproduziert und kräftig auf die Schulter gehauen und die Werbetrommel gerührt. Reden was dabei am 31. Oktober. Entweder ein bisschen lachen oder ein bisschen gruseln. Feel free, entscheidet euch selbst.
Mhm.
Und damit kommen wir schon zu den Neuigkeiten. News.
Ja, du hast es eingeleitet schon.
Ja, stimmt.
Erzähl mal.
Oh,
Parasite. Ja, sorry, du bist...
Ich mach einfach weiter.
Du bist gefragt heute hier.
Letzte Woche in der Review gehabt, Parasite, der beste Film des Jahres? Fragezeichen.
Findet's raus, unserer Review.
Ching. sehr interessant, ist jetzt auch in den US-amerikanischen Kinos eingelaufen. Mhm. Pardon, das klang fast nach Plural. Also größer.
Ja.
Wir sprechen von drei. In drei Kinos ist Parasite in den USA angelaufen, klingt erstmal traurig, wenn da nicht das Einspielergebnis wäre, denn alleine am ersten Wochenende hat Parasite in 3 Kinos fast 400.000 US-Dollar eingespielt.
Genau, also man muss immer noch ein bisschen unterscheiden, ne? Es gibt immer so die Statistiken, in wie vielen Kinosälen läuft der Film, ne? In den USA oder weltweit. Und dann gibt es das Einspielergebnis. Und was man dann machen kann, ist die Milchmädchenrechnung, das einfach mal gegeneinander zu dividieren, um rauszukriegen, was war denn so die Pro-Saal-Einnahme. Und da werden dann auch nochmal Bestenlisten geführt. Ne? Und großen Blockbuster machen sich da eh, glaube ich, keinen Kopf drüber. Und hier war es tatsächlich so, bei 3 Kinosälen halt, die über, weiß ich nicht, 3 Tage oder was, wie auch immer, wie viele Tage das da jetzt tatsächlich lief, so eine Menge einnehmen, dann ist das pro Saal schon immens. Also das muss dann wahrscheinlich Oberkante, Unterlippe, haben sie wahrscheinlich die Leute reingestapelt für.
Wahrscheinlich.
Relativ gut. Und da hinterfrage ich doch tatsächlich, ob dann da irgendjemand da saß und sich dachte, verdammt nochmal, hätten wir doch mal mehr gemacht.
So wie ich das gelesen habe, ist das sogar Kalkül. Man spricht von einem sogenannten Plattform-Release. Das heißt, man füttert erstmal so die Meute an und guckt, geht's komplett nach hinten los? Oder ist das Interesse da?
Ich hätte gedacht, an dem Punkt sind wir schon hinaus, weil wir hatten es ja in unserer Review
auch
gesagt.
Bei Parasite schon,
ne? Weil die Auszeichnung in Cannes, die ist schon was her. Mhm. Und auch in Deutschland hat man sich ja für ein verhältnismäßig großes Kinorelease entschieden, ne? Ja. Also er läuft in extrem vielen Multiplex-Kinos, was ich total cool finde, dass es ja so ein Stück weit dann den Weg in den Mainstream geschafft hat. Und ein Stück weit hätte ich eigentlich schon gedacht auch, dass das bei den USA ebenso ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden vielleicht.
Fun Fact, höchste per Leinwand-Einnahmen seit La La Land 2016 und höchste per Leinwand-Einnahmen generell von einem internationalen, also ausländischen Film in den USA.
Bravo.
Bravo. Und man hat jetzt schon anklingen lassen, ja, ist Kalkül, wir werden das langsam hochfahren. Man spricht jetzt von 50 Kinos in den nächsten Wochen.
Das ist bestimmt genauso.
Bis in den November rein spricht man von 125 Lichtspielhäusern, die man dann beliefern
125 will. Ist immer noch ein schlechter Witz, wenn du dir überlegst, dass, keine Ahnung, sowas wie Avengers oder so in 5000 Seelen läuft.
Ja.
Na, egal.
So ist das.
Aber, finde ich trotzdem gut. Je mehr, desto besser. Und das Kalkül, das ist doch bestimmt auch so eine, ja, lass uns lieber mal irgendwie 3 Seele machen und falls es halt nicht läuft, dann Schwamm drüber. Und wenn es richtig gut läuft, dann erzählen wir denen, das war alles geplant und dann gucken wir mal, ob wir noch mehr Seele kriegen.
Ich habe sogar Twitter-Posts gesehen oder Tweets. Twitter-Posts. Ich hab's ja nicht so. Tweets gesehen, wo dann Leute geschrieben haben, oh Mann, ich will seit 2 Tagen diesen Film sehen. Ich kriege einfach keine Karten für das Teil.
Mein Gott, das ist ja hier diese künstliche Verjüngung wie beim iPhone.
Schon.
Oh, wir haben da keine mehr. Hoppala, dann müssen wir vielleicht das zweite Lager öffnen.
Ja, bück dich, Ware. Die Karten kursieren auf dem Schwarzmarkt. 3-stellige Summe. Parasite. Ach, was gibt's sonst noch? Viel Glück erstmal, Parasite. Wir drücken die Daumen. Was gibt's sonst noch an Infos? Training Day. Gesundheit. Auch hier, wie immer, die Frage schon mal gehört.
Hüsteli war das.
Hüsteli sogar. Training Day, Film von 2001 von Antoine Fuqua. Ja. Uraltes Ding, 18 Jahre alt mittlerweile. Mhm. Und jetzt hat man plötzlich gesagt.
Reboot.
Fast, lass doch mal ein Prequel
Serie.
Drehen.
Ah.
Serie hat man tatsächlich ja mal probiert. 2017 hat man direkt nach der ersten Staffel wieder gekippt.
So gut dann, ne? Doch.
Ja, und jetzt sagt man, rollen wir doch das Ding von vorne auf.
Ich verstehe nicht, warum die Leute alles nehmen müssen, um das zu einem Franchise zu machen.
Das grenzt schon an Leichenflatterei ein bisschen.
Bisschen, oder? Es muss doch nicht sein halt.
Nee. Vor allem, wenn ich dann lese, dass man vielleicht oder als Drehbuchentwurf die Vorgeschichte von Alonso Harris erzählt, also der Figur, die von Denzel Washington gespielt wurde, den kannst du ja dann nicht casten. Der ist doch,
das ist korrekt,
der
ist ein Prequel.
Der ist doch jetzt fast 20 Jahre älter.
Also ja, das machen wir alles im Post.
Entweder das, ja. Samuel Jackson macht's wahrscheinlich und dann 30 Jahre verjüngt. Warum nicht?
Ey.
Will Smith hat auch gute Erfahrungen. Läuft richtig gut, glaube ich, gerade für ihn.
Habe ich gehört, ja. Irgendwie 80 Millionen versenkt dann, ne?
Ja, Training Day, unangefochten für mich, ist so ein Klassiker, den ich immer wieder gerne angucke.
Ja.
Hauptsächlich auch durch das Cast getragen, weil die Story war so, ja, kann man machen.
Ja, definitiv. Hat Denzel, glaube ich, nochmal gefestigt als einen der größten Schauspieler, die wir so hatten. Brachiale Karriere bisher hingelegt. Und deswegen bin ich halt der Meinung, ohne die hat es halt sehr, also es hat halt auch als Serie nicht funktioniert. Warum dann jetzt einfach weiter drauf rumreiten? Ich verstehe es halt nicht.
Wir können bloß gespannt bleiben, glaube ich. Wir gucken mal, was passiert. Vielleicht geht es ja weiter, weil für mich kam das jetzt relativ plötzlich. Vielleicht geht es auch gar nicht weiter. Vielleicht dickt man es ja auch noch ab. Gucken wir mal. Wo wir auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, ist Kingsman.
Endlich!
Ja! Nicht zu verwechseln mit Kingsman, der gerade in die Kinos kommt oder quasi in den Startlöchern steht. Wir reden jetzt hier von Kingsman 1 und 2. Und da gibt es jetzt noch, oder soll es ja, schon länger angekündigt, einen dritten Teil geben, nämlich Kingsman 3. Untertitel folgt.
Ich mache euch eine Grafik, die haben wir dann als Anhang unter das Video.
Ebenso natürlich von Matthew Vaughn, Taron Egerton und Colin Firth sollen wieder mitspielen und man munkelt, das Drehbuch ist soweit durch, die Story steht.
Hat doch Taron Egerton irgendwie durchblicken lassen, dass das Drehbuch wohl fertig ist.
Ich glaube, wir hatten im Frühjahr noch drüber, hatten wir uns über unterhalten, wo Taron meinte, ich wurde noch gar nicht angerufen, ich weiß gar nicht, ob ich mitspiele, keine Ahnung. Jetzt ist das alles wahrscheinlich schon ein bisschen herangereift. Kingsman Prequel läuft jetzt bald in den Kinos. Und der dritte Teil soll dann auch irgendwann noch die Trilogie wahrscheinlich, also diesen Story-Arc
irgendwie dann abschließen. Aber dann können wir jetzt sicher sein, dass es Matthew Vaughn alles selber macht. Und dass wir da sicherlich dann irgendwie noch, mindestens 2 Jahre, glaube ich, drauf warten dürfen.
We'll see. Also ich glaube auch, frühestens wird es wahrscheinlich losgehen. Ja. Also wenn sie schnell sind, knapp nächstes Jahr noch, ansonsten vielleicht 2021. Gucken wir mal. Wo es auch neues Futter gibt, ist von John Krasinski und Ryan Reynolds. Die tun sich hier zusammen. Und man spricht von einer Art Komödie, schwarzhumoriger Komödie. Mhm. Und zwar soll die da heißen Imaginary Friends. Und das Interessante dabei ist, John Krasinski spielt die Hauptrolle an Ryan Reynolds Seite und führt auch wieder Regie wie bei A Quiet Place.
Mhm.
Findest du gut?
Klar, ich mag die beide sehr tatsächlich. Ich meine, guckt euch unsere Quiet Place Review an. Und ja, gibt es ein
Review Nummer 2.
Ja, Review Nummer 2, ja. Ein besonderer Plätzchen in unseren Herzen, glaube ich, auch. da hat er ein gutes Debüt abgegeben, aus meiner Sicht. Auch wenn natürlich die Story jetzt nicht so 100% aus eigener Feder ist. Aber er hat sie verfilmbar gemacht.
Mhm.
Ob das jetzt so ein One-Hit-Wonder war, das kriegen wir in absehbarer Zeit aus. Wir wissen, A Quiet Place 2 ist abgedreht.
Die letzte Update-Folge.
Korrekt. Und jetzt scheinen da, weiß ich nicht, Hollywood so viel Vertrauen zu haben, dass er da weitermachen darf und auch da Geld für bekommt. So ein Stück weit. Mr. Reynolds geht halt auch einfach gerade aktuell ziemlich gut. So.
Ja, ich glaube. Also
neben The Rock, glaube ich, so das, was in deinen Film packen kannst, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest.
Ja. Sie Hobbs und Shaw.
Unangenehm, da spielen ja beide mit.
Ja.
Oh, jetzt habe ich es gesagt. Mein Gott.
Wir haben es alle vorher nicht gewusst.
Benutzen alle kein Social Media. Nee, und von daher eigentlich eine coole Kombo, glaube ich. Und bin da sehr gespannt, freue mich. Die sind ja, glaube ich, auch privat so ein bisschen Buddies.
Möglich.
Siehe Social Media. Und ja, bin gespannt.
Geht um einen Typen, der imaginäre Freunde von Menschen sehen kann und aber
so
imaginären Freunde teilweise ihre lebenden Pendants schon verloren haben und dann da das zu Konflikten kommt. Klingt erstmal interessant.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es schräg.
Mal gucken, wie schräg das dann funktionieren kann. Ich sage nur Ryan Reynolds in The Voices zum Beispiel. Das war dann ein bisschen zu schräg. Hat sich ein bisschen verloren, fand ich. Aber wenn John Krasinski hier natürlich reinsteppt, mal gucken, was er im Comedy-Genre alles
ganz
so reißen kann.
Ich glaube, Ryan Reynolds macht jetzt einfach nur noch Filme, wo Ryan Reynolds spielt. So wie Robert Downey Jr. nur noch sich selbst spielt.
Möglich.
Und Jeff Goldblum. Wo dann einfach nur noch gesagt bekommst, sei 100% du selbst. Oder regel's mal ein bisschen runter, vielleicht auf 50%, das reicht uns.
Ja.
Ne, so wie Jeff Goldblum in Thor, wo sie gesagt haben, sei wie du bist. Und ich glaube, Ryan Reynolds hält das mittlerweile genauso.
Ah, die ist
was übrigens okay ist.
Next. wir kommen jetzt zu einem kleinen News-Update und zwar Streaming.
Sehe ich schon
wieder. Oh mein Gott, das lässt sich einfach nicht abschütteln. Ah, und zwar kommen wir zu HBO. HBO Max hat nämlich bekannt gegeben, beziehungsweise es ist offiziell, dass die Studio Ghibli-Filme jetzt endlich einen Platz gefunden haben, um quasi gestreamt zu werden.
Warum ist das ein Ding?
Weil es das vorher nie gab.
Korrekt. Die einzige Möglichkeit, einen Studio Ghibli-Film zu sehen, war dir ins Kino zu gehen oder die DVD und Blu-ray zu kaufen. Argumentation, von Studio Ghibli war immer, es ist was Besonderes und dann gehst du dafür ins Kino und beste Projektionsqualität und Magie des Films, bla, blub, ne, auch super unzeitgemäße Haltung mittlerweile. Also, ich falsch verstehe, vor vielen Jahren war das, glaube ich, so, wo ich sage, okay, kann ich mit leben, aber jetzt im Streamingdienst musst du dich, wenn du so einen Einfluss hast wie die Studio Ghibli-Filme, musst du dich irgendwie platzieren am Markt. Das ist einfach so. Und von daher hat wahrscheinlich einfach HBO Plus den Zuschlag bekommen, weil sie die tiefsten Taschen hatten in dem Moment im Bieterstreit. Mhm. Wir haben es jetzt hier nicht mit in der Liste, aber in dem Rahmen gibt es ja auch die Gerüchte, wer South Park Streaming-Rechte bekommt. Und da sind halt Beträge so werden gemunkelt von 500 Millionen. Und ich gehe mal davon aus, dass bei Studio Ghibli durchaus nicht vielleicht die gleiche Baustelle ist, aber so, ne, wir reden da wahrscheinlich so vom dreistelligen Millionenbereich.
Ja.
Und das ist schon ziemlich krass und das kann sich auch ein Studio Ghibli, glaube ich, nicht entgehen lassen. Aber glaube ich, wichtig für HBO Plus oder für HBO Max, da die ein bisschen das Portfolio noch zu erweitern, weil so richtig viel Anreiz da reinzugehen gibt's nicht. Und Studio Ghibli-Filme, Qualität um jeden Preis ja, aber wirklich viele Filme sind es halt trotzdem auch nicht, ne? Also so breit machst du die Palette dann trotzdem nicht. Aber trotzdem eine gute Marketingstrategie, das erste Mal im Streaming und der einzige Ort, wo du streamen kannst.
Ich bin gespannt.
Achso, basso.
Für die es noch nie gehört haben, Studio Ghibli, größten Nummern unter anderem Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise.
Oscar-prämiert Chihiros Reise.
Oscar-prämiert sogar, also da Animes, die man sich auf jeden Fall mal geben sollte. Interessant war noch, dass ja bis 2017 Disney sogar die Rechte an diesen Studio Ghibli-Produktionen hatte.
Die Distributionsrechte.
Distributionsrechte,
aber,
genau.
Wahrscheinlich nur, genau, außerhalb, also so wahrscheinlich eher für den US-Kinomarkt.
Da ja auch nie richtig Fuß gefasst.
Genau.
Was will man machen? Disney. Wie können sie denn dagegen steuern? Was für eine Überleitung. Super holzig.
Müssen sie vor allem nicht. Sie sind Disney.
Müssen sie ja gar nicht. Es
gibt doch keinen mehr.
Disney, Marvel, Fox, alles einverleibt, gehört alles zum Portfolio. Trotzdem sagt Disney, das Jahr 2020, das wird unser Jahr. Und wir spenden ganz wohltätig 1 Milliarde US-Dollar, um neuen Content für unsere Plattform zu produzieren. 1 Milliarde, das ist eine Menge Nullen auf jeden Fall.
Ja.
Um Disney eigenen Content zu produzieren.
Das ist korrekt. Wobei man natürlich sagen muss, dass wenn du mithalten willst mit den ganz, ganz, ganz großen Produktionen, du halt eben auch tief in die Tasche greifen musst. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal in so einer Update-Folge kurz erwähnt, dass ja bekannt wurde, dass alleine die Marvel-Serien ähnliche Budgets haben werden wie die Spielfilme. Mhm. Das heißt, wir reden so in Größenordnung von 100, 150 Millionen. Und wenn das die Größenordnung ist, die da ansetzt und die vielleicht auch mittlerweile ein Netflix für sowas wie Stranger Things ansetzt, dann kannst du davon halt höchstens 10 machen, ne? Dann ist 1 Milliarde halt direkt aufgeraucht.
Ja.
Also klingt erstmal viel, muss man aber, glaube ich, so ein bisschen in Relation setzen mittlerweile, wo wir da im Streamingmarkt angekommen sind und was für Dimensionen, was für Beträgen da gearbeitet werden. Also der Markt, das ist halt der Markt geworden, glaube ich, neben Kino.
Das war vor 10 Jahren, wo Breaking Bad gestartet ist und Game of Thrones in den Startlöchern stand, da waren das ja noch unvorstellbare Summen. Und wo man sich dann Richtung 10 Millionen entwickelt hat pro Folge, war das
ja
irrsinnig. Und jetzt ist das mittlerweile auch hier bei den großen Produktionen das Standardmaß.
Es gehört zum guten Ton, wenn du mithalten möchtest. Ne? Wenn du sowas machst wie Mandalorian zum Beispiel oder halt eben Marvel-Serien, wo wir noch nicht wissen, wie die Qualität dann am Ende aussieht. Aber am Ende so ein Stück weit siehst du es, finde ich, immer.
Mhm.
Wenn du diesen entsprechenden Einwurf hast,
ne,
dann spiegelt sich das halt oft zumindest, ne, das hat keine Aussage über die Qualität der Serie. Game of Thrones 8. Staffel. Aber es sieht dann halt trotzdem vielleicht exquisit aus und die Special Effects hauen hin und so weiter und sind dann mittlerweile kaum zu unterscheiden von Spielfilm, Kinofilm.
Apropos Qualität und The Mandalorian.
Bitteschön.
Da sind ja die ersten Reviews angeflogen.
Korrekt, die Presse durfte, so wie ich das gelesen habe, einen Teil oder die erste Folge gucken. Und wurde gut gefeiert, soweit. Viel verglichen mit der Originaltrilogie.
Hm.
Was ja das ist, wo viele hin möchten, was ja die größte Kritikpunkt an der neuen alten Trilogie war.
Halt, Moment, stopp, was?
Und genau, sie haben auch den Release-Plan veröffentlicht, weil wir wissen ja schon jetzt, dass Disney Plus nicht alle Folgen auf einmal rausbringt, wie das Netflix tut, sondern im Wochenrhythmus. Und mit dem US-Start am 12. November endet Mandalorian Ende Dezember. Am 27. glaube ich, läuft dann die letzte Episode. Nicht für Deutschland, weil da gibt es noch keinen Starttermin für Disney Plus Boo. Und all das irgendwie hat schon gereicht, um High School Musical, die Serie, als auch den Mandalorian schon mal zu verlängern für eine zweite Staffel. Ähnliches Verhalten kennen wir auch schon von teilweise HBO und vor allem von Amazon. Mhm. Die einfach schon mal verlängern, bevor überhaupt veröffentlicht, die erste Staffel.
Ne? Apple auch, ne? Mit Dickinson, glaube ich.
Apple auch, ja. Und die Astronautenserie ist auch verlängert, deren Name mir gerade entfallen ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ihr wisst, was wir meinen.
Gibt's mir jemand aufs Ohr, bitte. Nee, und genau, also zweite Staffel verlängert und es wurde sogar bekannt gegeben, das ist nur so ein Nippes am Rande, Carl Weathers ist ja einer der Darsteller in der ersten Staffel, eventuell auch in der zweiten, man weiß es nicht, Apollo Creed, ne, und gibt sein Regiedebüt wahrscheinlich in der zweiten Staffel.
Ja.
Abgefahren, weil er
interessant auf jeden
auch,
Fall.
Ja, weil er gehört jetzt auch nicht mehr zu den Allerjüngsten und es ist ziemlich cool, dass es, weiß ich nicht, ihm die Möglichkeit geben wird, sich da selbst zu verwirklichen, weil so ganz risikofrei ist es ja vielleicht doch nicht. Spannend.
Ja.
Ich freue mich, find's schön. Gut zu wissen, dass man halt mal eine Serie auch anfangen kann und quasi nicht mit den, keine Ahnung, an den Fingernägeln knabbern muss mit, oh mein Gott, verlängern sie es jetzt nach dem Cliffhanger. Hm. Nee, ihr könnt euch schon mal beruhigt hinsetzen irgendwie.
Wir bleiben am Ball. Bis es ein bis es ein Release-Datum für The Mandalorian hier in Deutschland gibt, beziehungsweise ein Starttermin für Disney Plus.
Das Interessanteste, finde ich tatsächlich, ist ja, wenn der Disney Plus Starttermin wird Anfang 2020 sein für Europa. So für den Großteil, ne? Vermutlich Q1 irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Dann ist ja Mandalorian abgelaufen.
Mhm.
Kriegen wir dann alle Folgen auf einmal oder werden wir dann auch wieder hier reglementiert? Kriegen wir dann Scheuklappen angelegt?
Im Endeffekt ist es ja schon im Backlog.
Also ja, aber, naja, aber wenn es jetzt daran scheitert, dass sie auf den deutschen Markt kommen, weil noch nicht alles durchsynchronisiert ist, könnte ja sein, dass sie dann wirklich auch da mit heißer Nadel nähen und Woche für Woche da das dann aus dem Postproduktion rausdrücken schnell und ja. Die Synchro ist durch, haut es raus schnell. Wirklich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da würde ich gerne ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie da so ein, wie du einen Streamingdienst an den Start bringst weltweit. Ruf mich an, Disney.
Anscheinend brauchst du doch noch eine Special-Sendung über das Thema. Tios mio.
Next.
Ich fahre fort. Gerade eben schon angesprochen, Joker ist omnipräsent in den Kinos. Gleichzeitig steht aber ein weiterer Batman.
Du bist auch eigentlich so ein Stück weit selber schuld, oder? Die letzten beiden Themen sind Streaming und Superhelden. Was ist eigentlich dein Problem, hä?
Das war so eine schöne Überleitung von HBO und Ghibli. Der kann ja noch ein bisschen was beisteuern, ja. Aber das Disney-Plus-Thema, das artet immer mehr wieder aus. Trotzdem, The Batman. Eine weitere Batman-Verfilmung von Matt Reeves. Den kennt man unter anderem von Cloverfield oder den letzten Planet der Affen-Film. Und da gab es jetzt ein paar Informationen, wer spielt denn da jetzt eigentlich mit? Wir wissen, Robert Pattinson wird hier Batman spielen.
Funkel-Batman,
Glitzer-Vampir-Batman, ja, hört man immer wieder, schon als erster Kritikpunkt. Ich sagte, es ist das gleiche wie bei Daniel Craig und 007, wo er den ersten gedreht hat.
Ich glaube, der macht einen richtig doll guten Bruce Wayne.
Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen.
Und der Rest muss das Kostüm reißen.
Ja, ich glaube auch. Da müssen wir mal gucken. Und zwar ist jetzt bekannt geworden, neben bereits zugesagten Schauspielern wie Zoe Kravitz, die hier Catwoman verkörpern wird, oder Jeffrey Wright als Commissioner Gordon.
Was ich übrigens richtig geil finde. Ich sehe den sehr, sehr gerne. Auch in Westworld zum Beispiel, ne?
Ja. Dass jetzt Paul Dano den Riddler spielen soll.
Und das ist ja das Allergeilste an dem Film, glaube ich. Weil Paul Dano ist so ein underrateder Nebendarsteller, muss man ja sagen, der, wo auch immer er mitspielt, also sucht er sich die passenden Rollen dafür raus. Die sind meistens immer ein bisschen abgewichst,
ja.
Muss man sagen, ne?
Creepy und
ein bisschen creepy, ich sag nur No Country for Old Men, ne? No Country for Old Men, meine Güte. There Will Be Blood.
There Will Be Blood.
Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt miteinander verknüpft habe.
Mein Gott.
There Will Be Blood, da spielt er ja diesen Gläubigen, weiß nicht, was er ist, Priester oder ja. So. Das war schon großes Tennis, was er da schauspielerisch abfackelt. Und so ein Stück weit, diese Rollen, die sind alle von ihm auch ein bisschen weinerlich, ne?
Mhm.
Und neben der Spur, ein bisschen cray-cray. Und ich finde, das passt total zum Riddler. für mich.
Der kriegt doch immer so ein bisschen einen auf den Deckel, ja.
Ja, und deswegen kann ich mir das total gut vorstellen.
Es fing schon an bei Little Miss Sunshine, dann unter anderem Looper war er dabei. Was gab's noch? Was soll ich denn gerade sagen? Prisoners, auch eine super kaputte Rolle gespielt.
Und deswegen, also Paul Dano, Shoutout zu Paul Dano.
Ja.
Richtig guter Schauspieler, sieht man nicht oft genug. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie er an seine Filme rankommt, ob er das nach Rolle entscheidet und ob er da vom Leder ziehen kann. Und wenn er dann jetzt hier sagt, beim Batman ist er dabei, bin ich sehr gespannt auf seine Porträtierung vom Riddler. Weil er tritt da in große Fußstapfen.
Ja und nein, würde ich sagen. Wird wahrscheinlich irgendwann losgehen im nächsten Jahr, vielleicht noch dieses Jahr mit den Dreharbeiten, weiß nicht genau. Wenn sie schnell sind, auch da nächstes Jahr oder spätestens, dann gehe ich davon aus, 2021. Und damit kommen wir zu den Trailern.
Let's go.
Let's go. Es bleibt fantastisch. Und zwar haben wir jetzt den ersten vollwertigen Trailer zu Onward, dem neuen Pixar-Film. Und hier in den Hauptrollen ist ja jetzt mittlerweile so ein Ding, da immer Prominente zu besetzen. Und hier surft man auf der prominenten Social-Media-Welle auch ganz oben. Und zwar sprechen hier die Hauptrollen Chris Pratt und Tom Holland.
Also Star-Lord und Spider-Man, wolltest du sagen?
Star-Lord und Spider-Man. In dem Teaser hatten wir das, glaube ich, schon erwähnt. Jetzt ist hier der erste offizielle Trailer da und wir wissen jetzt ein bisschen mehr, um was es geht.
Genau.
Zwei märchenhafte Figuren versuchen, ihren verschollenen Vater durch Magie wiederzuerwecken. Und das klappt nur so halb, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hohoho. Ja.
Und dann begeben sie sich auf einen Roadtrip, auf eine Abenteuerreise, um ihr Werk zu vollenden,
genau,
um ihren
also
Vater zurückzuholen.
Roadtrip-Film eigentlich, Familienzusammenkehr, Roadtrip-Movie, hat man alles tausendmal schon gesehen. Jetzt hier mit einem etwas abgefahreneren Setting. Ich finde, die Stimmen kommen ziemlich deutlich raus. Also
auf jeden
wirklich
Fall.
Verstellt, hörst du total. Dass
Chris
es die beiden
Pratt
sind, vor allem Chris Pratt, ja. Der da, glaube ich, auch richtig viel Spaß hat, das merkt man auch. Und
Hashtag Lego-Movie.
Ich finde, fand das sehr unterhaltsam. Ich meine, Pixar-Filme muss man immer ein Auge drauf haben, ne? Stehen immer für hohe Qualität. Sah interessant genug aus für mich, dass ich vielleicht ins Kino gehe.
Vielleicht.
Und hier an der Stelle Shoutout an die Einhorn. Katzen, Ratten, was auch immer ihr da in diesem Film gepackt habt, aber die sind ganz großartig. Du weißt, was ich meine?
Ja.
Mega.
Im Teaser waren sie schon witzig, als sie den Müll rausgeklaut haben.
Oh mein Gott, da konnte ich nicht mehr.
Jetzt fauchen sie wieder, als sie in der Höhle angeleuchtet werden.
Großartig.
Ja, macht auf jeden Fall Bock. Ich finde quietschebunt, ich finde das Setting aber total gut und interessant an sich. Ich finde aber trotzdem, dass es mir ein bisschen zu sehr noch so nach Kinderfilm, Jugendfilm aussieht.
Ich bin halt gespannt, ne, ob das der, wie das mit dem Trailer ist. Ich meine, bei Coco war es ähnlich. Und filmisch haben sie das aber dann trotzdem gut eingetütet. Das ist ja immer das Besondere bei Pixar.
Ja,
ne?
Sie schaffen
diese,
den Spagat eigentlich
genau,
ganz
dass
gut,
sie beide Layer bedienen, ne. So. Deswegen, ja. Wann geht's los? 5. März.
5. März 2020 kommt das Ding in die Kinos, hier in Deutschland.
In Deutschland.
Ah. In Deutschland.
Weil bei Pixar ist nämlich auch immer so ein Ding, ne? Wir hatten es bei Toy Story.
Ja, mega Versatz immer,
ja.
Es geht gut auseinander. 5. März 2020 in den deutschen Kinos. Wo es auch abenteuerlich wird, ist Jungle Cruise. Lange angekündigt, Disney hat quasi so eine eigene Jahrmarktsfahrattraktion sich zum Thema genommen, um das jetzt auf die Leinwand zu bringen. Jungle Cruise, eigentlich so ein Abenteuer-Fahrdingens-Fahrgeschäft. Jetzt als Film. In den Hauptrollen Emily Blunt und Dwayne The Rock Johnson. Man müsste eigentlich überall immer so ein Sternchen machen und eigentlich sagen, wo er nicht mitspielt, wenn wir hier Trailer haben. Aber das ist der Cast und es geht, um was geht's denn eigentlich?
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht genau.
Er wird mit seinem Cruiser angeheuert, um irgendeinen Schatz zu finden.
Den
mit
Emily Blunt.
Blunt
möchte,
den Emily Blunt
mit einer bestimmten Speerspitze nur irgendwie öffnen
also
oder erreichen
Emily
kann.
Blunt macht so ein bisschen einen auf Rachel Weisz in die Mumie und braucht aber dann trotzdem irgendwie den starken Mann, um durch den Amazonas oder wo muss sie unterwegs sind, zu navigieren. Und einige von diesen Action-Choreografie-Sequenzen erinnerten schon stark an so ein geskriptetes Fahrgeschäft, fand ich. Das soll wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich gewollt. Aber es war für mich schon ein bisschen cheesy, ein bisschen sehr cheesy. Mm. Aber auf der anderen Seite muss man halt leider auch sagen, es ist halt Disney gepaart mit The Rock. Also gefühlt ist das ja für mich so eine Art Blaupause, um Geld zu drucken.
Ja.
Muss man halt sagen, ne, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist halt so eine sichere Nummer. So ein Milliardenfilm wieder.
Ich finde die Rolle von ihm ganz witzig. Also er spielt ja wirklich so einen Hau-drauf-Kapitän.
Ja, das ist auch so ein bisschen wie Popeye, oder?
Ja, so ein bisschen Popeye.
So kam es rüber, ne? Auch mit seinem Hütchen da.
Ja, stimmt, das trifft ganz gut. Emily Blunt, die Eröffnungsszene im Trailer, wie sie das Slapstick-mäßig aus dem Büro...
Das war 1:1 die Eröffnung von Die Mumie für mich. Gefühlt.
Fand ich super.
In der Bibliothek.
Fand ich super, hat für mich super funktioniert. Der Rest, dieses super krasse CGI, over-the-top-Gedöns, mega cheesy, mega comichaft. Boah, da weiß ich nicht, ob mir das irgendwie gefallen könnte.
Wie gesagt, so ein bisschen kenne ich diese Plansequenzen, die so völlig überzogene Choreografie haben. Ja, kennt man ja auch zum Beispiel von Senor Spielbergo.
Mhm.
Der ist ja auch ein Fan von. Ich weiß nicht, ob du den Tim und Struppi Animationsfilm gesehen hast, da exerziert er das auch und da funktioniert das für mich total gut. Die Kamera ist da losgelöst, super abgefahren, ein Stück weit visionär für mich, was er da macht auch. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt ein Realfilm zwangsläufig auch funktioniert.
Ja.
Im Trailer wirkte es ein bisschen zu hölzern, wenn das richtige Wort ist.
Ich fand's einfach
ein bisschen komisch, ne?
Ungewohnt, ja.
Ja, also mal gucken, vielleicht einen zweiten Trailer abwarten oder so. Schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin.
Was auch sehr quietschig und bunt aussieht, ist der erste Trailer zu Doolittle. Robert Downey Jr. spielt Dr. Doolittle.
Spielt vermutlich auch, wie ich gerade schon gesagt habe, er spielt vermutlich einfach Robert Downey Jr.
Doolittle, der englische Titel, wenn ihr dann in Deutschland ins Kino gehen wollt, ist es Die fantastische Reise des Dr. Doolittle.
Fand's denn den Trailer?
Schließt sich für mich fast nahtlos an Jungle Cruise an. Mega viel CGI, animierte Sachen. Ja. Die Tiere sehen einfach mega nach CGI aus.
Ja.
Gibt einen großen, bunten Voicecast, der auch da die Tiere synchronisiert. Finde ich alles super. Aber wo die Reise dann hingeht, ob das eher auch wieder so Kinderfilm ist oder ob ich mit diesem ganzen CGI-Overdose dann klarkomme, das ist für mich ein ernsthafter, in Anführungszeichen, Film wird.
Du meinst so wie die Dr. Doolittle-Variante mit Eddie Murphy?
Genau, ob er das Niveau dann erreicht, das ist für mich fraglich, ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, was es jetzt am Ende wird, ähnlich wie bei dem ersten Teaser, glaube ich, den wir für König der Löwen hatten, am Ende hier dieses Bam, Bam, Bam vom Cast, niemand davon ist in dem Trailer. Du siehst da Szenen von irgendeiner Ente, Close-Up, die bewegt die Lippen, nichts. Nur Score. Da werden Türen aufgebrochen, nichts. Als hätte jemand die Effektespur gemutet und die Tiersynchro-Spur gemutet. Es scheint, als wäre das alles noch nicht fertig, aber das Einzige, was du, guckt euch den Trailer mal ganz bewusst danach an, was du hörst, ist ein Voice-Over vom Roberto und den Score. Und sie haben es versucht, ein bisschen auf Score zu schneiden, aber das war es auch. Da passieren irgendwelche Swooshes und irgendwelche Kongs, aber da gibt's nichts. Da gibt's keinen Effekte-Layer, die Synchro ist nicht fertig. Warum zeigt er mir dann Tiere, die Lippen bewegen und werbt mit dem Voicecast und ich höre es nicht? Dann wartet doch halt noch einen Monat mit dem Trailer. Das habe ich nicht verstanden. Das wirkte für mich unfertig.
Torschlusspanik vielleicht hier, soll am 30. Januar 2020 in die Kinos kommen.
Das unprofessionell fast schon, um ehrlich zu sein.
So ein Schmutz.
Ja, würden manche sagen. Nicht ich, aber manche vielleicht.
30. Januar ist wesentlich früher als Jungle Cruise, den ich gerade vergessen habe. Der kommt nämlich erst am 23. Juli in die Kinos nächsten Jahres. Also da können wir noch eine ganze Weile warten.
Ja, dann tut sich vielleicht noch was.
Gutes Dreivierteljahr, kann man fast sagen. Ja. Was früher kommt oder auch nicht. Kontrastprogramm. Judy und Punch. Ein Film mit Mia Wasikowska und Damon Harriman, der unter anderem dieses Jahr zweimal habe ich seinen Namen vergessen. Once Upon a Time in Hollywood und Charles Manson. Jetzt habe ich.
Ach so, Charles Manson, ja.
Zweimal dieses Jahr Charles Manson.
Once Upon a Time in Hollywood.
Um ihn nochmal ins Bild zu rufen. Hier ein Film fängt im Trailer ein bisschen an mit so einer Art mittelalterlich angehauchten Komödie, geht dann so ein bisschen in so ein Drama und dann wird so Kill Bill-mäßig.
Revenge-Thriller.
Fand ich komisch.
Hat also super weird, gerade in Kombination mit den Puppenspielern, die sie sind, beruflich.
Ja.
Und dann darüber irgendwie das Ventil haben zu visualisieren, was im echten Leben abgeht.
Maybe.
Und für mich fast schon auch wieder, also erstmal in dem Trailer wieder Tafeln mit, wie gut der Film ist. Und trotzdem, obwohl weniger Zeit da war, weil ja die ganzen Tafeln da sind, hat mir der Trailer fast schon gefühlt die ganzen Plot gespoilert.
Weiß ich nicht genau.
Also ich hoffe nicht, aber
genau, das
gefühlt.
War,
also wenn es nur das ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht.
Müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen.
Und dieser britische Humor, der am Anfang drin war, der ist wieder so.
Deshalb Spannbreite, die da drin war, war für mich schwer zu greifen. Ja, aber so von den Bildern visuell sah es eigentlich ganz gut aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch was ganz Rundes wird.
Aber wir werden dem eine Chance geben, weil wir sind die Genre-Mix-Enthusiasten hier vom Dienst.
Investigativer Journalismus steht bei uns ganz, ganz, ganz weit unten. Deshalb geben wir uns das einfach trotzdem.
Da hast du aber gerade so die Kurve gekriegt.
Judy und Punch ab 21. November in den US-Kinos steht, es gibt anscheinend noch keinen deutschen
Release. Und wenn, dann wird es, das ist das garantiert ein Arthouse-Release.
Das
wenn
kommt, glaube ich, nicht groß in die Kinos, wenn überhaupt. Was auf jeden Fall ganz, ganz groß in die Kinos kommt, ist die Fortsetzung zu Peter Rabbit. Zirp, zirp, zirp. Peter Rabbit Nummer 2. Der komplette Cast ist wieder mit dabei. Domhnall Gleeson, Rose Byrne spielen hier ja quasi die Zieleltern einer ganzen Hasengang, unter anderem gesprochen von James Corden. Erste Teil, ich bin jetzt muss ich kurz überlegen, 2018 kam der, glaube ich.
Zweitperfekteste Film aller Zeiten.
Der zweitperfekteste Film aller Zeiten, wahrscheinlich. Nee. ich fand den super unterhaltsam, den ersten Teil, und dachte so, kannst du gut weggucken, sind ein paar Lacher drin. Süß gemacht, nett erzählt.
Offensichtlich genug Geld eingespielt, dass man da nochmal einen zweiten rausknallt.
Ich glaube, irgendwie 350 Millionen oder so weltweit. Also da kann man, glaube ich, nochmal einen zweiten hinterher schieben. Und das machen sie jetzt. Der zweite Trailer zu Peter Rabbit 2 ist jetzt draußen. Mhm. Auch hier, glaube ich, nahtloser Anschluss an den ersten Teil. Ich finde den Humor auch ein bisschen Slapstick-mäßig natürlich, ein bisschen einfach gestrickt teilweise, aber auch hier sprüht für mich so der Charme des ersten Teils entgegen, und ich musste auch in diesem Trailer 2-3 Mal wirklich herzhaft lachen, und genau, meine Baustelle.
Offensichtlich.
Meisterwerk in die Runde zu werfen, klar, muss man sich hier verbieten, aber um hier gemütlich an einem Wochenende den Film hier wegzuschauen oder im Kino abends mal ein Ticket zu lösen, dafür ist es auf jeden Fall ausreichend, und man wird es, glaube ich, nicht bereuen, Alex.
Mhm.
Markiere das, 26. März 2020 kommt es dann bei uns in die Kinos.
Bei uns.
Peter Rabbit 2.
Muss ich da den ersten geguckt haben, um dem komplexen Plot folgen zu können?
Ich würde sagen, ja. In der Tat.
Nein. Ja, dann muss ich wahrscheinlich das Double-Feature, aufs Double-Feature hoffen.
gib's dir. Es wird auf jeden Fall Cineplex geben, wo das ganz groß aufgezogen wird. Ah, ganz groß aufgezogen, auch hier A Bombshell. Ein Film mit, oh Gott, wer spielt alles mit?
Nicole Kidman. Charlize Theron.
Oh, ich hätte zuerst Margot Robbie.
Ja.
Ja. Drei Blondinen, die sich hier in einem Nachrichtensender bei Fox gegenseitig versuchen, glaube ich, die Augen auszukratzen.
Na ja, ja, geht ja, so. Worum nein, geht's? Ja, also nein, unterm Strich ist es nur eine Nacherzählung der Geschichte, die da 2016, 2017 irgendwie bei Fox News, bei dem Sender Fox, die Runde gemacht hat, dass eine scheidende Nachrichtensprecherin den Boss von Fox News, David Ayer, mittlerweile verstorben übrigens, angeklagt, ganz offiziell. Und die wird porträtiert von Nicole Kidman, und das ist ja ein relevantes Thema in den Medien, ne? Und deswegen hat man sich gedacht, kann man das mal so irgendwie halb biografisch, keine Ahnung, verfilmen. Und Charlize Theron spielt, glaube ich, die Megyn Kelly, die kennt man auch. Die hat auch 2017 dann da bei Fox aufgehört, ist jetzt, glaube ich, bei NBC oder mittlerweile auch schon wieder nicht mehr, war dann aber auf jeden Fall bei NBC, hat auch die Lage gewechselt, hat auch gesagt, dass sie da irgendwie Übergriffe hatte mit dem David Ayer. Und es kam ja dann auch etliche Frauen danach vor. Sie hatten so ein bisschen diese Vorbildfunktion, dann zu sagen, wir trauen uns. Und von daher passt das halt ganz gut gerade ins politische Klima. Es geht halt einfach gerade.
Was sagst du zu dem Trailer?
Der Trailer, also ich habe die Mädels kaum erkannt, guten Make-up-Job. Gerade bei Megyn Kelly war es ein bisschen gruselig tatsächlich, wenn du sie in Real Life schon mal gesehen hast. Margot Robbie sieht halt einfach aus wie Margot Robbie, was gut für dich ist, Margot Robbie.
Bei Nicole Kidman wusste ich nicht mehr. Nochmal irgendwie Botox nachgespritzt oder hat krass, man da ne? mit Prosthetics nachgeholfen?
Das fände ich auch interessant.
Ich glaube, zweiteres.
Aus meiner Sicht sind die Mädels alle richtig gute Schauspielerinnen. Und wie gesagt, nochmal, ne, in dem politischen Klima gerade eine spannende Nummer, die, glaube ich, gut gehen wird, einfach da auf fruchtbaren Boden fällt. Ob das jetzt unbedingt sein musste, unmittelbar jetzt auch nach dem Tod von ihm jetzt da diese Story so auszureiten, da hatten wir, glaube ich, ja, dann für mich ist so ein Stück weit dann nur die Frage, wann kommt die Verfilmung von den ganzen anderen, ne? Was ist da, hinter den Kulissen von X-Men passiert zum Beispiel? Oh. Und so.
Harvey?
Ja.
Spacey?
All das, genau. Mhm. Von daher schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Ja. Jetzt habe ich es gerade weggescrollt. 20. Dezember kommt das Ding in die US-amerikanischen Kinos. Auch hier kein deutscher Release-Termin bekannt. Vielleicht vom Thema zu speziell. Ich weiß nicht, wie man hier.
Ich weiß nicht, wie gut das hier ankommt. Ob man da braucht man, glaube ich, relativ viel Kontext, die man nur als US-Amerikaner, glaube ich, hat.
Ich hatte so ein bisschen den Vibe von Vice, der hier bei uns ja im Januar in die Kinos kam. War ja auch so ein Jahreswechsel-Release von
und da verlangst du auch schon viel von, glaube ich, einem standarddeutschen Publikum.
Aber ich glaube, da funktioniert es fast noch besser, weil dieses ganze,
glaube ich auch,
dieses riesige Thema, also Bush-Ära, 9-11, das ist, glaube ich, alles noch ein bisschen besser greifbar.
Das ist näher, da sind wir näher dran noch gefühlt, ja.
Glaube ich auch.
Als hier an dem Thema, ja.
Mal gucken. Interessant ist auch, wo hier der nächste Beitrag dann bei uns zu sehen ist. Und zwar The Outsider, eine weitere Stephen King-Verfilmung. Auch hier
HBO, ne?
HBO, ja. Wer Stephen King-Fan ist, hat, glaube ich, gerade seine Hochphase. Jeden Monat gefühlt kommt irgendwas Neues in die Kinos.
Man muss oder sagen, auf ist ja nicht das erste Mal, aber die Dichte der Qualität von dem Kram ist jetzt halt einfach nie höher gewesen.
Ja. Jason Bateman und Ben Mendelsohn spielen hier die Hauptrollen. Jason Bateman wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben und ein befreundeter.
Na, sie haben schon eindeutig Beweise, dass er offensichtlich woanders war zu der Zeit.
Genau, also steht
das
eigentlich
ist der Twist.
Außer Frage, dass er unschuldig ist, aber Ben Mendelsohn, Freund oder Bekannter, ist sich nicht richtig sicher und kriegt arge Selbstzweifel, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Ist also ein klarer Thriller-Drama, was hier sehr interessant ist oder was ich fand, ist, dass es leichten übernatürlichen Touch so ein bisschen durch den Schnitt auch entwickelt.
Kann bei Stephen King gar nicht sein.
Unwahrscheinlich eigentlich, deshalb nimmt es nicht für bare Münze. Optisch sieht es grandios aus, sieht sehr spannend aus und auch interessant, Jason Bateman spielt nicht nur mit, sondern er wird teilweise Regie führen und produziert das Ganze, also auch wie bei Ozark, der bei Netflix läuft oder was bei Netflix läuft.
Visuell,
dritte Staffel, glaube ich, mittlerweile.
Ähnlichen Einschlag übrigens, wie Ozark, finde ich auch.
Visuell sieht es auch ähnlich aus, ja.
Fand ich schon, vom Grading vor allem und so. Aber sieht super interessant aus, finde ich auch. Ja. Und HBO, muss man sagen, muss mal noch richtig daneben liegen.
First try.
First try.
12. Januar 2020 kommt das dann bei HBO raus und ich glaube, zeitnah wahrscheinlich dann noch irgendwann wieder hier bei Sky Deutschland abrufbar.
Darauf wird es hinauslaufen, denke ich.
Ich gehe stark davon aus. Ein bisschen später, am 20. Februar 2020, dann in den deutschen Kinos Bloodshot. Vin Diesel meldet sich zurück. Um was geht's?
Ja, um es kurz zu machen, also erstmal ist es eine Comic-Verfilmung von einem Valiant-Comic und läuft schon seit einer ganzen Weile. Kommst du, wenn du dich ein bisschen mit Comics beschäftigst, auch nicht drum rum, dass du zumindest mal ein Cover gesehen hast. Ich habe es selber tatsächlich nie gelesen, aber ist so ein Stück weit omnipräsent und das, obwohl es halt nicht von einem ganz großen Label vertrieben wird. Und jetzt haben wir die Realverfilmung mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Worum geht's? Er ist eigentlich als sehr erfolgreicher Soldat unterwegs, wäre eigentlich gestorben, wurde dann aber
wäre eigentlich gestorben.
Ist nicht gestorben, weil sie an ihm experimentiert haben ihm da so
Nanobots?
Ja, das trifft es, glaube ich, noch am ehesten. Gespritzt, sind im ganzen Körper verteilt, geben ihm so ein Stück weit Superkräfte und noch viel, viel spannender Selbstheilungskräfte. Und der Trailer, der Kicker des Trailers ist eigentlich, dass er quasi Erinnerungen an früher hat und sie ihn quasi dann so ein Stück weit Rache üben lassen, weil das gerade irgendwie der Regierung in den Kram passt. Und dann kriegst du aber im Trailer raus, dass das alles nur konstruiert ist. Nicht nur wen er da zur Strecke bringen möchte, sondern diese gesamte Erinnerung, um seine Motivation zu erzeugen. Und er dann versucht so ein bisschen, glaube ich, selber sich selbst zu finden. Ich fand, es sieht erstmal prinzipiell ganz unterhaltsam aus. Einige der Action-Szenen sehen richtig geil aus. Gerade die Bullet-Time-Sequenzen. Einige Special-Effects, auch extra klasse. Und deswegen ärgert es mich so massiv, dass einige Special-Effects aussehen wie von vor 15 Jahren. Also gerade diese hier Lüftungsschacht oder was ist denn das? Ein Aufzugsschacht, wo er sich da mit einem anderen runterstürzt, weil die gegeneinander kämpfen. da sind, glaube ich, beide voll VFX und es sieht aus, als hätten sie bei Vin Diesel nicht mal mehr das Gesicht animiert. Das ist einfach nur noch so eine hautfarbene Masse, die dann da irgendwie springt, wo ich dachte, das ist bestimmt noch nicht fertig. Also das wird bestimmt hoffentlich wird das noch ein bisschen besser. Weil der Rest sieht tatsächlich ganz unterhaltsam aus, könnte ich mir vorstellen.
Im Gegensatz dazu die Eröffnungssequenz in Slow-Mo, also genau, wo ihm quasi das halbe Gesicht weggeschossen wird, ist ja sehr explizit auch dann quasi in der Gewaltdarstellung. Aber
das sieht richtig cool aus.
Und das auch sieht schon echt abartig gut aus.
Ja, die ganze, das ist ja offensichtlich eine Sequenz, ne, mit diesem roten Licht, das scheint alles eine Sequenz zu sein.
Ja.
Und da kam ich nicht umhin, ein bisschen an Dread zu denken, wo auch so ein bisschen diese Super-Slow-Motion zelebriert wurde. Und dann wird der Trailer so komplett CG, so die zweite Hälfte. Und ich hoffe tatsächlich, dass das so ein bisschen zusammenfindet und irgendwas eine kohärente Masse ergibt, würde mich freuen halt tatsächlich.
Eine kohärente Masse.
Aber ich weiß
es nicht. Wie Vin Diesels Gesicht.
Ich bin skeptisch. Noch. Ich würde es mir wünschen, aber ich bin skeptisch.
Ich fand die Effekte ganz gut. Ja, von der Story, okay, vielleicht gebe ich mir den mal, wenn der mir irgendwo über den Fuß läuft, auf Netflix.
Ich meine, der Plot ist ja im Trailer zusammengefasst. Ich glaube nicht, dass das der ganze Film ist, hoffentlich. Weil die haben uns ja ein Stück weit den Twist eigentlich schon wieder auch weggegeben. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es damit gegessen ist, hoffentlich. Und der Comic ist auch so lange schon im Umlauf, dass du dich ja auch an Stories bedienen kannst.
Ja.
Schau mal.
20. Februar 2020 in den deutschen Kinos. Und ihr merkt schon, die meisten Trailer, die wir heute in der Sendung haben, alles 2020. Also mal gucken.
Weißt, ist das, wenn du dich dem Jahresende neigst?
Ja, so viel Großes steht gar nicht mehr jetzt auf dem Programm. Aber ein was wird uns hier noch bestimmen Ende des Jahres. Und zwar ist das Star Wars Episode 9. 18. Dezember, also wie die letzten Jahre schon, pünktlich zur Weihnachtszeit, kommt hier ein neuer Star Wars Film in die Kinos geflogen. Wir hatten den Teaser hier schon in der Update-Episode, in einer der letzten Update-Episoden und jetzt ist der finale Trailer da.
Viel Neues sieht man nicht wirklich.
Eigentlich nicht.
Plot ist immer noch einigermaßen.
Es gibt einen
Eisplanet. Plot ist immer noch einigermaßen unklar. Offensichtlich ist der Imperator zurück.
Das war sogar im Teaser eigentlich noch präsenter.
Genau, aber er bricht aus dem Eis, du siehst seinen Thron. Also es wird dann eine finale Konfrontation geben. Keine Ahnung, wo die Rebellen jetzt diese riesige Flotte her haben. Wahrscheinlich von Lando, der irgendwie mit einer kompletten Armee nochmal um die Ecke kommt.
Man weiß es sieht nicht. Ja, auf jeden Fall boon durcheinander gewürfelt
aus.
Also ich glaube, da haben sie hier per Brieftaube.
Aber wenn du dir Episode 8 anguckst, da war nicht mehr viel übrig von der Resistance.
Ja, das ist ja immer das
sitzen
Ding,
ja da die drei, irgendwo drei sitzen Hanseln. Ja
trotzdem immer noch mal in irgendeiner Station. Und
ich glaube an JJ, der wird das richten. Ich muss einfach nur dem Trailer noch ein Kompliment machen, weil auch wenn der Plot nicht ganz klar war, der Score, so wie er drunter gelegt
mächtig,
ist und die Szenen, die sie spielen lassen, gerade die mit C3PO, da kam ich, als ich einen Dienstag früh geschaut habe, nicht drum rum, mir eine Krokodilsträne wegzudrücken. Muss ich zugeben, gerade weil der Trailer nochmal auf Nummer sicher geht, dir auch zu vor Augen zu führen, dass das einfach der letzte ist, ne? Das ist der 9. Film und danach kommt halt zu dieser ganzen Saga nichts mehr. Und deswegen ist das halt einfach ein Event und ein Ding.
Der Aufstieg Skywalkers, bisschen sperriger Titel, finde ich. Und ich
im
weiß
Deutschen
nicht so richtig, Rise of Skywalker, und ich weiß nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Bei Episode 7, das war noch so, das hat mich total abgeholt. Und mal gucken, was da so kommt. Episode 8, haben wir eine ganz spezielle Meinung, glaube ich.
Hab ich die schon gesehen? Hoppala. Muss ich da nochmal kramen.
Und jetzt Episode 9, da hat man schon gesagt, der Teaser, wissen wir nicht ganz genau, ob der so den Vibe auch wieder gibt.
Ja.
Und jetzt der finale Trailer. Auf der einen Seite finde ich es ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese ganzen Szenen zusammenpassen.
JJ.
Man ist gefühlt auf Tatooine, auf diesen komischen Jabba the Hutt fliegenden Piratenschiffen. Ich kenne den Namen leider nicht. So tief bin ich da nicht in Star Wars drin. Gleichzeitig Eisplaneten, riesige imperiale Flotten und dann doch irgendwie schieß mich tot. Am Ende reitet man auf irgendwelchen haarigen, pferdeartigen Kreaturen durch irgendwelche Raumstationen. Trotzdem wird man wahrscheinlich, weil es JJ ist, im Film sitzen und denken, das hat sich alles total schlüssig und logisch ergeben.
Ja.
Und er sagt selbst, das ist der Abschluss aller neuen Filme. Sie wollen so viele Fragen wie möglich beantworten. Ist zumindest seine Aussage. Und das ist ein großes Statement.
Die wichtigste Frage, die beantwortet werden muss, ist ja
Knights of Ren, ja.
Korrekt. Die werden sie nicht ohne Helm zeigen, das ist schon bestätigt. Das Mysterium wird bestehen bleiben.
Aber
ich hätte
sie
gerne nochmal gesehen, ja. Rays Eltern.
Das ist auf jeden Fall ein großes Ding.
Und es gibt eine kurze Szene, wo offensichtlich Rey und Kylo zusammen kämpfen. Mhm. Nicht gegeneinander, sondern so.
Es sieht zumindest so aus. Oder auch nicht.
Oh. Ist es? Oh. Ja, ich freue mich. JJ und das, was wir jetzt gesehen haben, nochmal, bin ich nochmal gehuckt. Mein Star Wars-Enthusiasmus war so ein bisschen eingeschlafen, bis der erste Trailer von Mandalorian dann um die Ecke kam. Mhm. Und ich hoffe, auf der Welle komme ich jetzt geritten, so wie die Figuren im Trailer bis zum Release von Episode 9. Ha? Ha?
Ha? Ähnliche Meinung. Auch bei mir und glaube ich wie bei vielen anderen steinigt mich, wenn es nicht so ist, war die Stimmung so ein bisschen nach Episode 8 so ein Stück weit gedämpft. Der Trailer hat mich jetzt nicht komplett in die Euphorie gebracht, wie damals Episode 7, der Trailer. Aber ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall geben, denn es gehört dazu. Und ich bin echt gespannt, wie sie es machen. Auch Carrie Fisher hier nochmal digital wiederbelebt, um jetzt wirklich hier nochmal irgendwie einen würdigen Abschluss anscheinend zu finden mit ihr. Ich bin gespannt. 18. Dezember geht das dann los, da kommt das Ding in die Kinos.
Genau, und falls ihr es noch nicht getan habt mit dem Trailer-Release am Dienstag, ist eigentlich überall der Vorverkauf der Kinotickets gestartet. Das heißt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, den zeitnah zu sehen, damit ihr euch nicht selbst irgendwie spoilert, wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid, tut es.
Do it, do it, do it.
Soziale Medien, ne?
Das ist ein gutes Stichwort.
Wie cool, ne?
Wie cool ist das denn?
Habt ihr hast du voll verpennt, voll vercheckt.
Wollt doch gerade volle Kanne einsteigen.
Habt so gelogen.
Ihr eure Tickets schon reserviert, wenn ihr uns hier gerade hört, dann gerne in die Kommentare schreiben bei YouTube oder auf den sozialen Medien. Alles natürlich, nachdem ihr hier bei YouTube die Glocke gedrückt habt. Oder uns auf den jeweiligen Podcast-Plattformen ein Like dagelassen habt. Wie auf den sozialen Medien, was ich gerade eben sagen wollte. Instagram, Twitter und oder Facebook zu finden unter dein Auftritt, Alex.
NSRT Podcast.
Unter welchem Hashtag?
Möchte lösen. NSRT Podcast.
Wow, das ist einfach, das kann sich jeder merken.
Bitteschön. Do it. Um es mit deinen Worten zu sagen.
Und? Der Link zum Dopen-Shop.
Oh, danke dir.
Auch hier in der Podcast.
Mittlerweile läuft das, ohne dass ich was sagen muss. Ich bin begeistert.
Hey, das habe ich doch jetzt immer hinbekommen.
Dann kriegst du auch gleich ein Leckerli dafür.
Dankeschön. Ansonsten alle Links zu den Trailern auch in der Beschreibung hier unter dem Video oder dem Podcast, genauso wie etwaige Links zu Newsmeldungen.
So ist es. Und damit gut schließen wir heute. Ne? Ja, war auch wieder eine Menge, muss man sagen.
Ja, war also, einigermaßen durchgerutscht. Sauber.
Uff. Von daher bedanke ich mich an alle Zuhörer, Zuschauer, an dich. Ein Dank und
danke auch.
Wir sind raus.
Bis nächste Woche.
Nächste Woche wieder eine Review.
Das ist Halloween.
Spooky wird's oder auch nicht.
Oder wird's oder doch.
Man weiß es nicht. Es gibt nur einen Weg für euch rauszufinden. Wieder einschalten, reinhören
und drüber freuen.
Bis nächste Woche. This conversation can serve no purpose anymore.